Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ich möchte beten zu Beginn. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, wir leben in apokalyptischen Zeiten. Den Satz haben Sie wahrscheinlich alle in der letzten Zeit ein bisschen zu häufig gehört. Und da läuft dann immer so ein Film vor den inneren Augen ab, wahlweise Dürre oder Überschwemmung oder Vulkanausbruch oder Erdbeben oder Kriege oder sonstige Untaten. Und gefühlt werden diese Dinge alle immer noch schlimmer, als wir sie vorher schon hatten. Das ist das, wie wir den Begriff apokalyptisch füllen. Das ist das, was wir uns vorstellen, wenn wieder mal jemand sagt, wir leben in apokalyptischen Zeiten. Aber eigentlich ist das schade, weil der Begriff apokalyptisch etwas anderes bedeutet. Apokalyptisch kann etwas bedeuten, was durchaus gut und schön ist. Denn eine Apokalypse ist eine Offenbarung, eine Enthüllung. Da wird etwas sichtbar oder vielleicht wird es auch besser verstehbar. Wenn wir in diesem Sinne in apokalyptischen Zeiten leben, dass wir je und je besser verstehen, was Gott redet oder tut, dann wären das doch gute Zeiten. Das Buch der Offenbarung will kein Zeitplan für den Weltuntergang sein. Und es ist auch kein rückwärts laufender Kalender für die sogenannte Endzeit. Die Visionen dieses Sehers Johannes richten sich zunächst mal an seine Zeitgenossen, die wir jetzt so nicht mehr sind, aber wir lesen es auch noch. Als allererstes sprechen diese Visionen rein in eine ganz konkrete und, das werden wir noch merken, in eine schwierige Lage, auch damals. Und die wichtigste Botschaft all dieser dann hinterher zum Teil schon wirklich gruseligen Visionen ist, dass Gott ist Herr dieser Geschichte. Es mag aussehen, als ob unendlich viele zerstörerische Kräfte das Regiment übernommen haben, aber das ist nicht das letzte Wort. Das letzte Wort ist, Gott ist Herr. Und das offenbart zu bekommen in schwierigen Zeiten, ist tröstlich. Wir haben gerade in dem Lied und in anderen Liedern heute und auch wir in der Freizeit in der Einkehrwoche, wir hatten es viel von Trost. Eine Trostbotschaft hinein in diese Vielzahl von den Dingen, die uns überfordern und entmutigen, Konflikte und Bedrohungen, die wir nicht lösen können, die wir manchmal noch nicht mal verstehen. Und wenn wir sie verstehen würden, könnten wir es oft auch nicht ändern. Aber wenn wir in Zeiten leben, in denen uns jemand offenbart, dass die Tagesschau nicht die ganze Wirklichkeit ist, dann wären das gute Zeiten. Soweit wir das wissen können, hat die Offenbarung das Ende des ersten Jahrhunderts im Blick. Entschuldigung, ich bin ein bisschen irritiert. Ende des ersten Jahrhunderts. Und die Region, damals nannte man sie Kleinasien, heute wäre das ungefähr so die westliche Türkei. Das war damals eine Provinz des großen Römischen Reiches. Und in dieser Region, die auch relativ dicht besiedelt war, ist offensichtlich jemand unterwegs, der ein Visionär ist, ein Prophet, der die Gemeinden oder zumindest viele der Gemeinden kennt und der auch den Gemeinden bekannt ist. Jetzt im Moment ist er gerade auf der Insel Patmos, in dem Moment, wo er das sieht, aber was er sieht, sieht er für diese Gemeinden in Kleinasien, die er kennt. Sein Name ist Johannes und viel mehr erfahren wir auch gar nicht von ihm. Aber er hat eine wunderbare Selbstbezeichnung, mit der er sich am Anfang der Offenbarung vorstellt. Er bezeichnet sich als Knecht Jesu Christi, das kennen wir jetzt auch zum Beispiel von Paulus, aber dann kommt's. Und als euer Bruder und Gefährte in der Bedrängnis, in der Königsherrschaft und im standhaften Ausharren. Und mit dieser Selbstbeschreibung, ganz am Anfang des Buchs der Offenbarung, ist auch schon ganz viel gesagt, worum es dann in der Offenbarung im Weiteren gehen wird. Es geht um Bedrängnis, ja. Es geht um Zeiten, die schwierig sind, die gefährlich sind. Es geht um Ereignisse, die den Glauben schwer machen. Aber es geht auch um die Königsherrschaft Gottes. Es geht um sein Reich, um eine Herrschaft, die man nicht immer und überall sehen kann und die aber dennoch da ist. Und, das ist das dritte Stichwort, um das Ausharren in diesen schwierigen Zeiten. Und wir merken an der Kombination, in schwierigen Zeiten braucht es tatsächlich sowas wie eine Offenbarung, eine Enthüllung, eine Erklärung, eine Sichtbarmachung, damit man auch die Königsherrschaft Gottes sieht und nicht nur das, was vor Augen liegt. Und das ist der Johannes. Er sieht etwas, was über die aktuelle Lage hinausgeht. Ihm wird etwas offenbart. Und es wird ihm offenbart, damit er das wieder weitergibt an die Gemeinden und damit auch an uns. Damit wir etwas sehen, damit wir mehr sehen als die Tagesschau. Das sind apokalyptische Zeiten. Und ich hoffe, wir haben das. Johannes schreibt. Und er schreibt nicht, weil er das für eine gute Idee hält, sondern er schreibt, weil er schreiben soll. Er schreibt, was er sieht, beziehungsweise auch hört. Und damit tut er das, was Jesus Christus von ihm will. Er offenbart, was Christus ihm offenbart. Das ist also wie so eine Weitergabe. Man muss sich vorstellen, dieses ganze große Ding Offenbarung, was wir so als Buch am Ende der Bibel haben, ist eigentlich zum Vorlesen bestimmt gewesen. Nicht dafür, dass man das so schnipselchenweise im stillen Kämmerlein liest, sondern dieser ganze große Bogen ist zum Vorlesen gedacht gewesen. Und dann entfaltet er auch nochmal eine ganz andere Kraft. Viel Dramatik, lange Lesungen in einer Gemeindeversammlung. Vielleicht sollten wir das ab und zu mal wieder machen. Aber nicht heute Morgen. Aber wichtig daran ist zu wissen, alles das, was da steht, ist tatsächlich für alle, die es hören, bestimmt. Es ist nicht für nur diese Gemeinde oder für diese Gruppe oder für dieses Jahr, sondern es ist zum Vorlesen und damit für alle gedacht. Unser Predigttext gleich kommt aus einem der sogenannten Sendschreiben, also aus einem dieser Briefe an sieben Gemeinden in Kleinasien. Es gab mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr als sieben und diese Zahl sieben ist auch wahrscheinlich kein Zufall. Es ist keine Privatkorrespondenz, sondern es sind Texte, die wir sehr wohl hören sollen, auch wenn wir gerade gar nicht in dieser Stadt sind. Ich möchte gerne, dass wir etwas vor Augen haben, bevor ich gleich den Text lese. Und zwar, dass wir vor Augen haben, was Johannes als allererstes sieht, bevor er den Auftrag bekommt, diese Sendschreiben zu verfassen. Die Offenbarung beginnt mit einer Vision. Und zwar mit der Vision von sieben Leuchtern. Und diese sieben Leuchter stehen für sieben Gemeinden. Und mitten unter diesen Leuchtern steht eine Gestalt wie ein Menschensohn. In der Mitte der Gemeinden sieht Johannes Christus stehen. Mit sieben Sternen in der Hand. Diese sieben Sterne sind das Zeichen umfassender Macht. Das ist das allererste, was Johannes sieht. In der Mitte der Gemeinden Christus mit der vollkommenen Macht in seiner Hand. Alles, was dann kommt, steht unter diesem Bild, unter diesem Christus in der Mitte, und er ist der Mächtige. Auch das ist ein Trostbild für die apokalyptische Zeit. Offenbarter Trost ist Apokalypse. Ich lese den Predigttext. Es ist einer der Briefe an die Gemeinden, und zwar der an die Gemeinde in Philadelphia. Dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde einige schicken aus der Versammlung des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Erdkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel her niederkommt von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das Sendschreiben an Philadelphia und gleichzeitig über diese eine Gemeinde hinaus. Wir wissen eigentlich wenig bis gar nichts über diese Gemeinde im ersten Jahrhundert. Sie wird auch später erwähnt, aber im ersten Jahrhundert wissen wir eigentlich nichts. Aber es ist das einzige Sendschreiben ohne jeden Tadel. Die Gliederung dieser Briefe ist alle 7 Male ungefähr gleich. Aber es gibt bedeutende Unterschiede natürlich in den Taten, die in den Blick genommen werden, und auch in den Konsequenzen und in den Ermahnungen. Bevor ich da jetzt im Einzelnen auf Philadelphia eingehe, würde ich gerne einen kleinen Exkurs machen, der liegt mir einfach am Herzen. Es gibt in diesem Brief, ich habe es gerade gelesen, diesen Vers, in dem die Rede ist von der Versammlung, beziehungsweise in anderen Übersetzungen heißt es manchmal der Synagoge des Satans. Das ist einer der nicht ganz wenigen bekannten Verse, die durch die Jahrhunderte hindurch immer wieder für Antisemitismus herhalten mussten. Und ich würde gerne in einem Gottesdienst ausgerechnet in dem Jahr, in dem wieder Terror und Krieg in Israel und Palästina toben, und in Deutschland der Antisemitismus immer lauter wird, ich möchte zumindest betonen, was hier nicht gemeint ist, auch wenn wir nicht viel über Philadelphia wissen. Es geht hier nicht um einen Konflikt zwischen Juden und Christen. Es geht nicht um einen Konflikt zwischen Synagoge und christlicher Gemeinde. Es ist gar keine jüdische Gemeinde belegt für Philadelphia. Und selbst wenn es die gegeben hätte, zur Zeit der Abfassung der Offenbarung war die Trennung dieser beiden Religionen, jüdisch und christlich, noch gar nicht gänzlich vollzogen. Und den Namen Christen kennt die Offenbarung überhaupt nicht. Wir haben eine ganz ähnliche Formulierung auch in dem Brief an die Gemeinde zu Smyrna. Das scheint also ein Problem gewesen zu sein, das in dieser Region mehr als einmal vorkam. Dann gibt es natürlich Erklärungsversuche, was könnte das gewesen sein? Letztlich sicher wissen wir nicht, was im Detail dahinter steht. Es könnte ein Problem gewesen sein mit Menschen, die vorgeben, und so sagt es der Text ja auch, sie lügen, wenn sie sagen, dass sie Juden sind. Sie sind keine Juden, sie tun aber so. Welchen Grund könnte es geben, sich zum Juden zu machen, wenn man gar keiner ist? Im Römischen Reich hatte die jüdische Religion gewisse Privilegien. Das hätte theoretisch Menschen anziehen können, die einfach davon hätten profitieren wollen. Und die dann aber in den Gemeinden Verwirrung stiften. Das wird weder hier für Philadelphia noch für Smyrna genau ausgeführt. Ich kann also nicht behaupten, dass es wirklich so gewesen ist. Die Antwort, die durch den Seher Johannes Christus in diese Situation hineingibt, heißt: Sie werden sehen, dass ich dich geliebt habe. Es geht also offensichtlich um die Beziehung zu Christus, die in Frage gestellt wurde und die von Christus selber nochmal befestigt wird. Es ist kein Vers, den man auslegen dürfte auf Antisemitismus hin. Ende des Exkurses. Vielleicht ahnen Sie, warum mir das heute wichtig war. Aber jetzt zu Philadelphia. Dieser Gemeinde wird Christus vorgestellt als der Heilige und der Wahrhaftige. Das sind hohe göttliche Attribute und sie enthalten überhaupt nichts Bedrohliches. Heilig, wahrhaftig. Er ist der, der öffnen kann. Er ist der, der schließen kann. Er hat den Schlüssel Davids. Ein Bild aus dem Alten Testament, das hier bedeutet: Christus hat es schon unwiderruflich entschieden, dass diese Menschen in Philadelphia Anteil haben werden an der Königsherrschaft Gottes. Punkt. Ist entschieden. Fertig. Das ist damit gesagt. Ich kenne deine Werke, sagt Gott. Ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Das steht wieder über dem, was dann kommt. Und dann heißt es: Ich sehe deine Werke, du hast eine kleine Kraft. Da duckt man sich so ein bisschen und denkt: Oh, naja, kleine Kraft. So fühlt man sich ja häufig. Was macht man mit einer kleinen Kraft? Ich möchte Ihnen einen kleinen Teil einer Geschichte vorlesen von Mariana Leki. Es ist Montagnachmittag. Ich sollte am Schreibtisch sitzen oder den Schreibtisch zumindest umkreisen. Aber stattdessen stehe ich auf einer vom Regen aufgeweichten Wiese und umkreise einen Baum. In Gesellschaft eines Zwergpinscher-Mischlings namens Lori. Lori gehört meinem Nachbarn, Herrn Pohl. Aber der ist heute zu unglücklich, um Lori auszuführen. Lori zittert. Das tut sie unentwegt und zu jeder Jahreszeit. Ich vermute, dass sich das für Zwergpinscher-Mischlinge so gehört. Seit geraumer Zeit stehen wir hier im Matsch und ich überlege, wie Herrn Pohl zu helfen wäre. Ich zerbreche mir den Kopf darüber, was ich für ihn tun kann, als plötzlich zwei Jungs im Grundschulalter über die Wiese laufen. Der eine trägt eine Pudelmütze, deren Ränder er sich hinter die Ohren geklemmt hat, was ziemlich lustig aussieht. Und beide haben Leuchtschwerter dabei, die auf Knopfdruck röhren und blinken können. Und sie unterhalten sich über Superkräfte. Der eine Junge deutet mit seinem Leuchtschwert auf den neben mir bebenden kleinen Hund und fragt: Nicht ohne Hohn? Und was ist seine Superkraft? Ich schaue mitleidig auf Lori und überlege, wie wir würdevoll aus dieser Frage herauskommen. Als der Junge mit der Pudelmütze sagt: Seine Superkraft ist Angst. Wenn der zittert, bebt die ganze Welt. Mir leuchtet jede absonderliche Angst ein. Wenn man mir ein paar Minuten Zeit gibt, könnte ich umstandslos auch eine Angst vor Quittengelee oder Hutablagen nachvollziehen. Die Jungs versuchen, Lori in einen Leuchtschwertkampf zu verwickeln, aber Lori kann nicht. Sie muss sich ganz auf ihre Superkraft konzentrieren, von der weder sie noch ich bislang wussten, dass es eine ist. Und ich denke an meine eigenen Ängste. Eine davon ist die vor dem Fliegen. Ich halte Fliegen für vollkommen abwegig. Immer wenn es gar nicht anders geht und ich in die Luft muss, weil die Deutsche Bahn keine Verbindung nach beispielsweise Alabama anbietet, würde ich mich am liebsten den ganzen Flug über an die Beine der Flugbegleiterin klammern. Es ist mir schleierhaft, warum alle Mitpassagiere aussehen, als sei Fliegen etwas vollkommen Gewöhnliches. Und jedes Mal frage ich mich, ob sie vielleicht allesamt unter schwerer Medikation stehen oder mit dem Leben ohnehin abgeschlossen haben. Ich frage also den Jungen, den, der von der Angst als Superkraft sprach, ob er glaubt, dass das auch für Flugangst gelte. Klar, sagt er, die Flugangst der Passagiere hält das Flugzeug in der Luft. Du hast eine kleine Kraft, wie dieser kleine Pinscher, der da zitternd im Regen steht und wahrscheinlich auch ohne Regen gezittert hätte. Eine kleine Kraft, ausgerechnet die Gemeinde, in deren Brief kein Fehl und kein Tadel vorkommt, sie bekommt eine kleine Kraft bescheinigt. Sie, die die offene Tür hat, die nie mehr jemand zuschließen wird, sie hat nur eine kleine Kraft. Kein Potenzial, großes Feuerwerk abzubrennen. Alles, was sie kann, ist festhalten. Das ist die Superpower von Philadelphia. Festhalten. Das ist überhaupt nicht spektakulär. Damit schafft man es nicht in die Schlagzeilen, damit macht man sich keinen Namen. Aber einen Namen brauchten die Philadelphia wohl auch nicht mehr. Denn sie hatten den Namen Jesus. Und den haben sie festgehalten und nicht preisgegeben. Und mit dieser kleinen Kraft haben sie etwas getan, was Gott sieht. Er sagt, ich kenne deine Werke. Das ist einer der Sätze in der Offenbarung, die ich wirklich liebe. Ich finde, dieser Satz hat was Göttliches. Vielleicht ist das jetzt irgendwie nicht gendermäßig ausgeglichen, aber ich sage es jetzt mal. Mindestens die Frauen hier heute Morgen in den Reihen wissen, wie sich das anfühlt, wenn man etwas tut, was niemand sieht oder was alle für selbstverständlich halten. Wie viele Dinge werden, auch bei Kirchens, getan, für die gibt es kein Geld und keine Aufmerksamkeit, keinen Applaus, kein gar nichts. Und Gott sagt, ich kenne deine Werke. All die kleinen und großen Dinge, ohne die eine Familie nicht funktioniert, eine Schule, eine Nachbarschaft, eine Gemeinde, die Flüchtlingshilfe oder die Bürgerinitiative und ich glaube auch ein Ordenshaus funktionieren nicht ohne diese kleinen Kräfte, die das Ding am Laufen halten. Und es braucht eine ganze Menge von diesen kleinen Kräften. Und es braucht viele Menschen, die Dinge einfach tun, ohne auf den Applaus zu warten. Ich sehe deine Werke, sagt Gott. Bei mir geht das nicht verloren. Ich sehe die Superpower von denen, die diesen Laden am Laufen halten. Die Superpower des Festhaltens. Sie halten noch was fest, diese Philadelphia. Nämlich das Wort von der Geduld oder Ausdauer, je nach Übersetzung, nicht ihrer eigenen, sondern Christi. Sie halten daran fest, lese ich da heraus, dass Jesus seinen irdischen Leidensweg bis zum bitteren Ende gegangen ist. Darüber hat man ja lange und immer wieder diskutiert. Ist er wirklich gestorben? War das ein anderer? War das nur ein Scheintod? Wie auch immer. Und ich lese in diesem Brief heraus, die Philadelphia waren solche, die festgehalten haben daran, dass Christus seinen Leidensweg ausdauernd bis zum Ende gegangen ist, bis zum bitteren Ende. Der, der jetzt die Schlüssel des Todes hat, das ist der, der tot war und jetzt lebendig ist. Das war kein Höhenweg, das war kein Scheintod, kein Halbgott und schon überhaupt nicht sowas wie ein Siegeszug. Geduld oder Ausdauer, wir denken bei Ausdauer immer so an Sport, das ist aber eigentlich gar nicht gemeint. Geduld, wörtlich übersetzt, heißt drunter bleiben. Geduldig weitergehen, nicht ausbrechen. eben nicht herabsteigen vom Kreuz und beweisen, dass man mehr ist als all die Menschen. Nicht die übermenschlichen Kräfte spielen lassen. Drunter bleiben. Und dass Christus das getan hat, das halten die fest in Philadelphia. Und damit halten sie fest an einem Gott, der mit hineingeht in die Tiefen. Dem wahrscheinlich Leute damals, wenn es die Vokabel schon gegeben hätte, auch eine kleine Kraft bescheinigt hätten, weil das sah echt nicht heldenhaft aus mit dem Kreuz. Der sah sehr gescheitert aus. Und ich weiß nicht, ob da jemand mit einer Pudelmütze gestanden hat, der gesagt hat, seine Superkraft ist das Aushalten. Ich glaube eher nicht. Aber die Philadelphia halten daran fest. Und dieser Gott, der weiß, was das eben kosten kann, drunter zu bleiben, dran zu bleiben, der wird dann selbst diejenigen festhalten und schützen, bewahren und durchtragen durch die Zeiten, in denen es richtig schwierig wird, diesem Glauben treu zu bleiben. Martin Buber, der große jüdische Philosoph, hat einmal gesagt, Erfolg ist keiner der Namen Gottes. Das ist ein ziemlich ernster Satz, wie ich finde. Und auch wenn die Offenbarung dabei bleibt, es ist Gott, der Herr der Geschichte ist, dann spiegeln diese Texte aber doch die Bedrängnis, in der es unglaublich schwierig sein kann, daran festzuhalten. Manchmal braucht es diese Superpower, damit das Flugzeug in der Luft und die Gemeinde auf dem Weg bleibt. Wer darauf wartet, dass das alles hier schon aufgeht, der kriegt ein Problem. Wer Gott nur im Erfolg sucht, wird ihn das eine und andere Mal wahrscheinlich nicht finden. Gottes Wahrheit beweist sich nicht öffentlich. Das ist manchmal schade. Ich gestehe, ich hätte es auch gern anders. Aber ich sehe da keinen Hinweis drauf. Es gibt einen Satz. Wir kommen zum letzten Abschnitt des Textes. Da ändert nochmal das Thema. Deswegen gibt es nochmal eine neue Zwischenüberschrift. Irgendeine Amerikanerin, deren Namen ich ganz ehrlich vergessen habe, ich weiß es nicht mehr, wer es war, hat gesagt, arbeiten Sie für den Herrn. Die Entlohnung ist nicht der Rede wert, aber die Ruhestandsregelung ist überirdisch. Und jetzt mit den letzten Versen dieses Briefes an die Philadelphia wird es überirdisch. Jetzt ändert sich nochmal komplett das Bild. Jetzt ist nicht mehr die Rede von der kleinen Kraft und von der Superpower des Festhaltens, jetzt ist die Rede vom Sieg. Überwinden heißt es im Luthertext. Das ist ein schönes Wort, das wir alle kennen. Wenn man es wörtlich übersetzt, steht da siegen. Das ist doch schon mal was. Und diese Sieger, das ist jetzt nicht das Laserschwert, sondern das sind diese kleinen Leute, die dran geblieben sind. Und jetzt kommt ein Bild. Sie sollen zur Säule werden im Tempel, der vom Himmel herabkommen wird mit dem neuen Jerusalem. Bam! Wenn das nicht Power ist. Und auf dieser Säule werden Namen stehen. Drei neue Namen. Der Name Gottes, der Name des neuen Jerusalem und der neue Name Christi. Was für ein Bild. Der kleine Pinscher wird zur Säule. Die kleine, arme Gemeinde wird eine eigene Säule sein, mit Namen, die wahrhaft überirdisch sind. Das ist eine neue Identität und das ist eine Zugehörigkeit auf immer. Sie werden nie mehr gehen müssen. Auf immer. Das, was Sie, was wir in Gottes Augen sind, sieht man vielleicht hier noch nicht, aber in der neuen Stadt Gottes wird es geschrieben stehen. Auf der Säule. Wir leben in apokalyptischen Zeiten. Hoffentlich. Hoffentlich gibt es jemand unter uns, um uns, mit uns, der uns das zuspricht. Das sieht vielleicht alles ein bisschen zitterig aus. Und das sieht aus, als ob das irgendwie nicht mehr gut wird. Aber, sagt Gott, ich Ich sehe deine Werke, ich sehe deinen Glauben, ich sehe deine Geduld, dein Drunterbleiben, ich sehe deine Treue und nichts könnte mir kostbarer sein. Gott spricht es uns zu. Der Seher Johannes malt uns große Bilder vor Augen, die dafür da sind, dass wir sie nicht statt, aber neben die Tagesschau stellen. Wir sollen nicht Bibel lesen statt. Das ist, glaube ich, auch nicht realistisch. Aber wenn wir wieder diese Nachrichten sehen und hören, die weltpolitischen und auch die kleinen und großen menschlichen Katastrophen, die sich in unserem eigenen Leben abspielen, immer wieder zu wissen, das ist nicht das ganze Bild. Das ist ein Teil des Bildes, ja. Und wir sind aufgerufen, darin zu leben. Aber es ist nicht das ganze Bild. Dass wir einander doch daran erinnern, wenn einer den Kopf hängen lässt, dass der andere dann sagt, ey, denk dran, da gibt es noch einen anderen Teil vom Bild. Vielleicht musst du mal wieder was anderes lesen oder sehen oder singen. Im Advent bietet sich immer auch Singen an. Dass wir einander Menschen werden, die diese Offenbarung, diesen Trost, den Johannes den Gemeinden verkündet hat, weitertragen in unsere Welt hinein. Das wären richtig tolle apokalyptische Zeiten. Amen.